Ich denke, Rita und Olga können es bestätigen, ne, dass wir uns diese Woche nicht getroffen haben. Nikolaus, oder? Also es ist jetzt kein Plagiat, was ich hier jetzt vortrage. Aber ich muss sagen, ich habe mir die gleichen Fragen gestellt und auch fast alle Bibelstellen gehabt, die du heute schon gelesen hast. Fällt mir nur eins zu eins doppelt hält besser. Somit ist es auch wieder nichts Neues, was ich hier sage. Ja, wann soll man über den Heiligen Geist reden, wenn nicht zu Pfingsten? Es bietet sich am besten dort an. Aber wo ich mit der Predigt fertig war, habe ich festgestellt, ich habe gar nicht so viel über den Heiligen Geist gehabt, sondern vieles anderes mit drin. So ist es halt gekommen. Und ich habe mir auch die gleichen Fragen gestellt. Wer ist der Heilige Geist? Schon wichtig. Welche Aufgaben hat er? Wie stehen wir zu ihm? Welche Verantwortung haben wir? Wie bekommt man ihn? Das sind alles so Fragen, die beschäftigen die Menschheit. Ja, ich bin zu den gleichen Antworten gekommen wie auch Nikolaus. Muss ich so sagen. Ist nichts Neues. Der Heilige Geist ist Gott. Wenn wir diesen Begriff Jahwe nehmen, da sind drei Personen mit drin. Und hier ist die Mathematik mal außen vor. 3 mal 1 ist 3. Aber hier ist 3 mal 1, 1. Na? Es ist ein Gott. Aber es sind drei Personen. Aber es ist ein Gott. Er nennt sich auch als der dreieinige Gott. Wenn wir es aufteilen, so kennen wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Drei Personen. Man könnte auch sagen, es gibt den unsichtbaren Vater. Die Bibel sagt es sehr deutlich. Ihn hat keiner gesehen. Es gibt den Sohn, den Handelnden, über den gesagt wird, alles, was erschaffen wurde, wurde durch ihn und für ihn erschaffen. Also den Handelnden. Und es gibt den Sprechenden. Und das ist der Heilige Geist. Es gibt drei Personen, die unterschiedlich handeln, aber ein Ziel haben. Ich habe das schon vor, ich glaube, in meiner vorletzten Predigt hatte ich diese Verse auch schon drin gehabt, nur als Beispiel, wo wir lesen zum Beispiel aus dem Alten Testament, Jesaja 6, Vers 8, wo Jesaja, man könnte fast sagen, eine Vision hatte oder entrückt wurde, und diesen Hocherhabenen auf dem Thron sitzen sieht und eine Stimme hört. Ich lese den Vers 8, wo es heißt, und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Für den Herrn kann man hier auch Jahwe einsetzen, Gott. Und wir lesen auch, wer wird für uns gehen? Also Mehrzahl, nicht Einzahl. Es ist die Stimme Gottes, definitiv. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, wird es konkretisiert durch Paulus. Er sagt nämlich in Apostelgeschichte 28, 25b, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu unseren Vätern geredet. Dann wird der gleiche Text aufgeführt. Im Alten Testament wird einfach dieser Begriff, dieser allgemeine Begriff, könnte ich fast sagen, Jahwe, was alle drei beinhaltet. Im Neuen Testament wird es konkretisiert und gesagt, es war der Heilige Geist, den Jesaja hörte. Und so finden wir öfter mal den Allgemeinbegriff, Jahwe oder Gott, aber aus dem Zusammenhang können wir schon herausnehmen, wer ist jetzt gemeint. Wenn wir zum Beispiel eine Stelle aus 1. Timotheus 3,16 lesen, heißt es, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Dann wissen wir, es ist weder der Vater, noch ist es der Heilige Geist gewesen. Jesus wurde uns geoffenbart im Fleisch. Er wurde Mensch, lebte unter uns und man sah ihn, man sah seine Herrlichkeit. Wenn man zu den Aufgaben kommt, die der Heilige Geist hat, so gibt es mehr als eine Aufgabe. Wir werden das hier heute nicht alles erörtern können. Wir wissen zum Beispiel von Jesus. Jesus hat uns durch sein Blut mit seinem Vater versöhnt. Er wurde Mensch, er starb für uns und er hat uns durch dieses Werk, hat er uns Menschen mit seinem Vater versöhnt. Man kann sagen, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, eine Kreation geworden. Das wird in 2. Korinther 5, Vers 17 gesagt, wo es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Auch wenn man es optisch vielleicht nicht wahrnimmt, oder? Optisch sehen wir noch genauso aus wie vorher. Aber innerlich hat sich was verändert. Wenn wir jetzt eine Schriftstelle aus Hesekiel 18,23 nehmen, so heißt es dort lediglich, meinest du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, Jahwe, Gott, und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe, so finden wir hier wieder diese Allgemeinform, Jahwe, Gott. Aber um die Rettung eines Menschen zu bewerkstelligen, ist wirklich die Gesamtheit als Gott anwesend. Alle drei Personen sind am Werk. Alle drei tun etwas. Wenn man sich das bildlich vorstellen will, so würde ich das als eine große Mauer bezeichnen. Auf der einen Seite ist Gott, der heilige Gott, und auf der anderen Seite sind wir Menschen. Nicht mit 3 Jahren, nicht ab 10 Jahren, nicht ab 20 Jahren, nicht ab da, wo wir unser Bewusstsein haben, sondern ab dem Tag der Geburt stehen wir auf der anderen Seite von Gott. Wir sind als Feinde Gottes geboren. In Sünde sind wir geboren worden, jeder von uns. Und ich würde mal sagen, dafür können wir noch nicht mal was. Dafür können wir noch nicht mal was. Aber diese Mauer, die wächst mit jedem Tag. Mit jeder Sünde, die wir bewusst oder unbewusst begehen, wächst diese Mauer. Die wird immer größer und es trennt uns. Nee, ist falsch. Das kann man nicht sagen. Wir sind getrennt von Gott. Wir können nicht noch mehr von ihm getrennt sein. Wir sind es einfach. Und wir haben auch keine Chance. Wir haben keine Chance, etwas dagegen zu tun. Wir als Menschen haben es nicht. Kein Stemmhammer, keine Abreißkugel, keine Baggerdynamit oder weiß der Kuckuck was, ist imstande, einen Riss in dieser Mauer zu machen. Keine Chance. Und das sagt uns auch die Bibel. In Markus 10, 27 heißt es, Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Nicht bei Jahwe, nicht bei dem dreieinigen Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Für ihn ist nichts unmöglich. Im Text davor geht es gerade darum, wo die Menschen ihm die Frage gestellt haben. Wie soll ein Mensch gerettet werden? Wie kann ein Mensch sich retten? Was soll er tun, damit er gerettet wird? Für einen Menschen ist es unmöglich. Aber diese Frage stellt sich der Menschheit, seitdem es die Menschen gibt. Und die Menschen suchen nach Wegen. Wie viele Wege haben sie sich schon erdacht, wo sie etwas tun, wo sie sich das Leben schwer machen mit allen möglichen Sachen, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen? Aber alles, was der Mensch sich erdenkt, es führt alles in die Irre. Der Mensch kann es nicht, aber für Gott ist es möglich. Und so sehen wir, wie Gott ins Spiel kommt. Wir sehen Jesus, er sagt zum Beispiel in Johannes 10, Vers 9, sagt er, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Jesus ist die Tür. Kein anderer. Weder der Vater noch der Heilige Geist. Jesus ist die Tür. Er wurde Mensch. Und er ist die einzige Tür. Es gibt keine andere. In dieser riesigen Mauer, die wir vor uns haben, gibt es nur eine kleine Tür. Das ist Jesus. Sie ist da. Sie ist da. Und ich finde, ein sehr schönes Bild finden wir schon im Alten Testament. Das ist da, wo das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wurde. Die 10. Plage, wo der Verderber durch das Land Ägypten ging und die Erstgeburt tötete. Was sollte das Volk Israel tun? Sie sollten ein Tier schlachten. Und mit diesem Blut beide Türpfosten und den Oberbalken streichen. Das war die Anweisung. In 2. Mose 12, die Verse 7 und 13. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Ich als Mensch habe keine Chance, irgendwie über diese Mauer oder durch diese Mauer zu kommen. Auch nicht unten drunter. Auch das Graben hilft nichts. Keine Chance. Aber es gibt eine Tür. Gott öffnet eine Tür. In Jesus. Indem er Mensch wird. Indem er sein Blut darbringt. Und mit seinem Blut wirklich einmal rundherum streicht. Und wir können da durchgehen. Auf die andere Seite kommen. Das Blut Christi ist für mich zum Zeichen geworden, zum Zeichen meiner Rettung. Mir ist vergeben. Wir sehen also die Wirkung von Jesus. Was macht der Vater? In Johannes 6,44a steht, niemand kann zu mir kommen, also zu Jesus, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Der zweite Gott tritt in Aktion. Jesus ist die Tür, der Vater zieht jeden von uns. Die einen haben sich schon ziehen lassen, die anderen sind vielleicht noch auf dem Weg dorthin. Jesus zieht und es ist klar, der Vater zieht. Und es ist klar, wenn es nur eine Tür gibt, das heißt doch, es gibt keine andere Möglichkeit, als an Jesus vorbeizugehen, oder? Unter dieses Blut hindurch, das er vergossen hat. Es gibt keine andere Öffnung. Gott zieht uns nicht irgendwo an der Mauer dran vorbei, an Jesus vorbei, nein. Wenn wir uns das vorstellen mit einem starken Staubsauger und da ist eine Mauer und da ist nur ein Loch und wenn hier gesaugt wird, ist klar, alles geht durch diese Öffnung durch, oder? Oder es bleibt vor der Mauer liegen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Der Vater zieht. Jesus ist die Tür. Was macht der Heilige Geist? Eigentlich ist ja schon alles getan worden, oder? Eigentlich ist doch alles getan worden. Ich möchte wieder eine aus dem Alten Testament eine Stelle und die gleiche finden wir auch im Neuen Testament. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, der Heilige Geist ist der Redende, der Sprechende. Und so lesen wir im Psalm 95, 7b bis 9, wo es heißt, und wenn ihr heute seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie Israel es damals bei Meriba tat, an dem Tag in der Wüste bei Massa. Mich haben sie dort auf die Probe gestellt. Mich haben eure Väter versucht und sahen meine Taten doch selbst. All die Wunder. Das gleiche sagt auch der Hebräerschreiber in Kapitel 4, Vers 7. So bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, wieder ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagte, damals, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Es gibt einen Sprechenden, der zu uns direkt spricht. Der spricht direkt in unser Herz hinein. Heute, besteht diese Möglichkeit. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben alle drei. Wenn man das Bild vervollständigt, wir mit unserem Problem, mit der Mauer, mit der Sünde, Gott auf der anderen Seite, der Vater, der zieht, Jesus, der die Öffnung durchgeschlagen hat, einen Durchgang zum Vater, und wir haben auf unserer Seite Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes, der uns von unserer Schuld überführt und zu Jesus hinführt, praktisch zu dieser Tür. Wie soll man eine kleine Tür an einer riesigen Mauer finden? Braucht man viel Glück, oder? Nein, man braucht den Heiligen Geist. Wenn wir heute von A nach B kommen, hat jeder ein Navi, oder? Man könnte auch rumgeistern, lange. Mit viel Glück kommt man vielleicht dorthin, wo man hin will, wenn man einmal um die Erde rum ist. Man kann auch ein Navi nehmen, vielleicht ist es nur 3 Meter entfernt. Geht viel schneller. Und Gott schenkt uns so ein Navi. Gott schenkt uns den Heiligen Geist. Er wirkt an uns. Er überführt uns von unserer Schuld durch Jesus hindurch zum Vater. Schön, oder? Die ganze Gottheit ist am Werk. Die ganze Gottheit. Und wenn wir dann nochmal diesen so einfachen Vers aus Hesekiel 18,23 nehmen, meintest du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? Spricht der Herr. Meintest du das wirklich? Und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe. Was könnte Gott noch tun? Was könnte er noch tun? Nichts. Er hat alles getan. Er hat absolut alles getan. Und wenn ich sagte am Anfang, für die Erbsünde können wir nichts dafür, dass wir in Sünde geboren sind, da können wir sehr wohl was dafür, wenn wir diesen Weg ausschlagen. Dafür können wir was. Das ist unsere Verantwortung. Gott möchte es nicht. Und bereits Elihu, einer der Freunde von Hiob, sagt in Kapitel 33, wer die Bibel dabei hat, das ist ein etwas längerer Text, 14 bis 30, sehr interessante Verse. Ich habe schon öfters gelesen, aber ist mir noch nie so aufgefallen. Hiob, Kapitel 33, die Verse 14 bis 30. Dort steht: Doch in einer Weise redet Gott und in zweien, und man achtet nicht darauf. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn Schlaf die Menschen überfällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er dem Menschen das Ohr und bestätigt die Warnung für ihn, um den Menschen von seinem Tun abzubringen, den Hochmut auszutreiben vom Mann. Er will ihn vor dem Grab bewahren, sein Leben vom Lauf in den Tod. Er wird gemahnt durch Schmerz auf dem Lager, den er in allen seinen Gliedern fühlt. Dann ist ihm selbst das Essen zuwider. Die Lieblingsspeise mag er nicht mehr. Er magert ab bis auf die Knochen. Sie stehen vor, wo man sie früher nicht sah. Sein Leben nähert sich dem Grab. Seine Seele den Mächten des Todes. Ist dann ein Engel für ihn da, ein Mittler, einer von tausend, der dem Menschen das für ihn Richtige erklärt, so ist er ihm gnädig und spricht: Lass ihn nicht ins Grab hinuntergehen, ich fand das Lösegeld für ihn. Diese letzten Verse, da wurde ich irgendwie stutzig. Ein Engel, ein Mittler, das Lösegeld, im Alten Testament, Elihu. Ein Mittler von tausend. Man könnte auch sagen, der einzige Engel von allen anderen. Man kann es noch konkreter sagen, der Engel des Herrn. Und ich glaube, dann geht's auf, oder? Der Engel des Herrn, wer ist das denn im Alten Testament? Das ist Jesus vor seiner Menschwerdung. Der wird als der Engel des Herrn beschrieben. Und er ist tätig im Alten Testament. Ein Mittler? Das muss doch eigentlich im Neuen Testament stehen, oder? Ein Mittler zwischen Gott und Sünden, sündige Mensch? Lösegeld. Nein, steht im Alten Testament. Noch bevor es das Volk Israel gab, stand das schon, wurde schon, wussten die Menschen das schon. Es wird einen Mittler geben. Es wird das Lösegeld geben. Und das wird wirklich gesagt werden. Jesus wird zu jedem, zu seinem Vater über uns sagen, wenn wir sein Geschenk angenommen haben: Lass ihn nicht ins Grab hinuntergehen. Ich fand das Lösegeld für ihn. Ich starb für ihn. Ich habe bezahlt. Er gehört zu mir. Wir können uns hinter seinen Rücken stellen. Und Jesus führt uns durch. Jesus führt uns in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit mit seinem Vater. Weiter, dann wird sein Körper wieder frisch und stark. Er kehrt in die Zeit seiner Jugend zurück. Dann fleht er zu Gott und dieser nimmt ihn gnädig an. Er darf sein Angesicht mit Jubel schauen und dieser gibt dem Menschen seine Gerechtigkeit wieder. Er wird vor den Leuten singen und sagen: Ich hatte gesündigt und das Recht verdreht und er hat es mir nicht vergolten. Er hat mich erlöst vor dem Abstieg ins Grab und mein Leben schaut das Licht. Ja, das alles tut Gott zwei- und dreimal mit dem Mann, um sein Leben vom Grab abzuwenden, dass das Licht des Lebens ihm leuchte. Das tut Gott zwei- oder auch dreimal. Beim Pharao wissen wir sogar fünfmal. Und dann war es vorbei für den Pharao. Obwohl er noch lebte, war es für ihn zu spät. Es gab kein Zurück mehr für ihn. Er hat sich 5-mal dagegen entschieden. Und beim 6. Mal lesen wir, und Gott verstockte das Herz des Pharao. Es ging nicht mehr zurück. Für ihn war die Gnadenfrist verstrichen. 5-mal falsch entschieden. 5 falsche Entscheidungen. Gott bekommt seine Ehre. Gott bekommt seine Ehre, so oder so. Die Frage ist immer, wie komme ich dabei weg? Was ist mit mir? Wenn ich seine Gnade annehme, bekommt er seine Ehre, wird Gott dadurch verherrlicht. Wenn ich seine Gnade ausschlage, mich dagegen entscheide, wird er mich richten und auch dadurch wird er geehrt. Für mich ist es ein sehr großer Unterschied, auf welcher Seite ich nachher stehe. Ist er mein Retter oder ist er mein Richter? Gott bekommt seine Ehre. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Hier oder nach dem Tod? Im Jenseits. Das ist die Frage. Das ist die Entscheidung, die jeder Mensch treffen muss. Und das Gefährliche an der ganzen Sache, das Gefährliche für euch alle eigentlich, die diese Worte hören, eine Botschaft ist eine Information. Sie kann mich vor dem Gericht bewahren oder sie wird mich verurteilen. Eins von beidem. Und das lesen wir sehr deutlich in 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 9 bis 12. Es ist auf die Endzeit gerichtet, wo es heißt, dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten und alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen. Steht nicht, sie könnten, sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Die Information, die sie eigentlich retten könnte, haben sie verworfen. Und dann heißt es, aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Der Handelnde ist Gott. Weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, weil ich die Wahrheit verworfen habe, die Information, die mir gegeben wurde, habe ich bewusst verworfen. Ich habe Nein gesagt. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus. Und man wird dem Satan hinterherlaufen, den Verführungskünsten. Denn alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Gefallen am Unrecht tun, gefunden haben, werden verurteilt werden. Was ich schon vorher sagte, Gott bekommt seine Ehre. Durch mein Ja, aber auch durch mein Nein. Die Frage ist, wie sieht's um mich aus? Was habe ich davon? Jeder Mensch trifft eine Entscheidung. Wenn ich nach links abbiege, komme, kann ich nicht nach rechts abbiegen gleichzeitig. Ich kann immer nur in eine Richtung gehen, nicht in beide. Und wenn wir wohlbekannte Verse aus Römer 1, die Verse 16 bis 32, erst wieder ein etwas längerer Text lesen, und wenn wir nicht ganz blind auf beide Augen sind und um uns herum schauen, ich glaube, dann ist das ein und dasselbe fast, was heute in der Welt geschieht, wo wir oft mit dem Kopf schaukeln und nicht wissen, sind die blind? Sehen die es nicht? Erkennen sie es nicht? Was geht hier um uns? Ich lese es mal vor. Römer Kapitel 1, die Verse 16 bis 32. Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser guten Nachricht. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der in ihr glaubt. Das gilt den Juden zuerst und allen Menschen. Also die Botschaft von der Rettung gilt für alle. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Genauso lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen bekannt, weil Gott es ihnen längst vor Augen gestellt hat. Mit offenen Augen die Natur betrachten, man kann nicht anders als Gott danken. Man erkennt ihn überall, in allem. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Gott hat man verworfen, den Schöpfer. Die Schöpfung betet man an. Die will man erhalten, sie will man schonen, auch auf Kosten von Menschenleben. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, so dass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit Lügen. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit den widernatürlichen. Und ihre Männer machten es genauso. Sie gaben den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und wurden von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer trieben es schamlos mit Männern. So empfingen sie den gebührenden Lohn für ihre Verirrung an sich selbst. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, so dass sie tun, was man nicht tun darf. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch und ihre Eltern verachten sie. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz den Tod verdient. Tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut, wenn andere es ebenso machen. Was wird in den Schulen heute propagiert? Man muss blind sein, wenn man es nicht erkennt, oder? Was wird uns durch die Nachrichten gesagt? Was sehen wir um uns herum? Und das ist nicht, dass die Menschen so schlau sind. Nein, das ist, weil sie Gott abgelehnt haben, handelt Gott und gibt sie dahin. Sie häufen sich noch mehr Gericht an, damit Gott sich auch daran verherrlichen kann. Aber die haben sich entschieden dafür. Sie haben sich dafür entschieden. Diese Welt, sie wird gerichtet werden. Das ist keine Frage. Sie wird gerichtet werden. Und wen es interessiert, der kann einfach mal Offenbarung Kapitel 16 durchlesen. Und bitte nicht bildlich nehmen. Stellt euch das mal vor, was da beschrieben steht. Das sind wirklich schon das Ende, vor Jesu kommen. Offenbarung Kapitel 16. Die sieben Zornesschalen. Wenn die zu Ende sind, dann steht kein Stein mehr auf dem anderen, auf dieser Welt. Das fängt damit an, dass die Ozeane zu Blut werden. Die Flüsse zu Blut werden. Es wird alles zerstört, was da ist. Es wird alles zerstört, was da ist. Wir wollen die Welt erhalten, dann müssten wir Buße tun. Vor Gott auf die Knie gehen. Ganz simpel. Ganz simpel. Aber indem wir uns zu Gott machen, indem wir meinen, wir sind so schlau, merken wir nicht, dass wir schon Richtung Gericht laufen. Doch für alle, die zu Gott Ja gesagt haben, für die ist eine schöne Stelle in Lukas. In Lukas Kapitel 21, der Vers 28. Da geht es gerade auch um die Endzeit, um all die Gerichte. Und da sind zwei Verse. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, So richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ein Vers. Wenn wir all das sehen, wo die Welt hingeht, so sagt Jesus zu uns, die wir zu ihm Ja gesagt haben: Ihr müsst keine Angst haben. Ihr braucht keine Angst haben. Die Israeliten in Ägypten hatten auch keine Angst. All die Plagen gingen an denen vorbei. Aber alle, die auf der anderen Seite standen, alle, die sich für so weise hielten, die haben allen Grund. Und die können aus dieser Nummer nicht raus. Die haben keine Chance, weil sie es vertan haben, die Chance. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Für alle, die diesen Schritt getan haben, gilt eine Zusage, eine weitere. Es sind viele Zusagen. Es sind nur einzelne, die ich heute rauspicke. Ich glaube, die hat auch Nikolaus vorhin gelesen, aus Epheser 1, die Verse 13 und 14, wo es nämlich heißt: Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, also die frohe Botschaft, die einen retten kann, die Freudensbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich gehöre heute schon meinem Vater im Himmel. Ich weiß es. Ich bin sein Eigentum. Ich bin versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der in mir drin wohnt. Und ich darf mich heute schon auf die Ewigkeit freuen. Auf eine Zukunft, die unbeschreiblich ist. Aber ich darf auch hier noch jeden Moment genießen, in dem Rahmen, den Gott uns stellt. Ich darf jeden Augenblick darf ich genießen. Das ist nicht so, dass mir hier was verloren geht. Nein, ganz und gar nicht. Aber ich kann mich jeden Abend ins Bett legen, in der Hoffnung, wenn er heute Nacht kommt, dann bin ich da. Dann kann es morgen nur besser werden. Heute ist es schön, aber es kann nur besser werden. Das ist das Schöne an der Sache. In dem Moment, wo wir Gott unser Leben übergeben, versiegelt er uns als sein Eigentum, das ihm niemand mehr entreißen kann. Keine Macht dieser Erde. Es gibt, ja, wenn ich auf die Frage komme, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Haben wir gerade schon gelesen. In dem Augenblick, wo ich zu Jesus Ja sage, wo ich mein Leben ihm übergebe, gehöre ich zu ihm. In dem Augenblick. Es gibt aber in der Apostelgeschichte einige Verse, die vielleicht ein bisschen irreführend sein können, wenn man nur diese Verse anschaut. Da haben wir zum Beispiel in Kapitel 19, Apostelgeschichte, die Verse 5 und 6, wo es heißt: Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Da redeten sie in fremden Sprachen und klaren prophetischen Worten. Zwei Verse, wenn ich nur die nehme, würde ich behaupten, man muss getauft sein und man muss die Hände aufgelegt haben. Und dann bekomme ich den Heiligen Geist. Wenn ich nur diese Verse nehme. Weitere Verse aus der Apostelgeschichte, aus Kapitel 10, Vers 44. Dort steht: Während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Keine Taufe, keine Händeauflegung. Petrus predigt und hier geht es um Cornelius. Der Heilige Geist kommt auf alle, die im Raum sind. Eine dritte Stelle, in Kapitel 8, Vers 17, auch Apostelgeschichte. Wir finden die alle in Apostelgeschichte. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Jetzt haben wir schon zweimal Hände auflegen. Also würde ich fast sagen, von der Prioritätsliste steht das als Wichtigste, ne? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Um was geht es in diesen drei Stellen? Hier geschieht ja etwas völlig Neues. Eine Apostel, das ist ja die Apostelgeschichte. Da geschieht etwas völlig Neues, was auch Paulus in Galater 3, 28 sagt. Dort sagt er: Denn ihr alle, ihr alle Zuhörer, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ihr mit Christus bekleidet. Das ist etwas völlig Neues. Bis dahin waren das nur Zusagen an Israel, nicht an die Heiden. Hier sagt Paulus, ihr alle, da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn in Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle zu einem geworden. Und so wie ich das sehe, sind diese drei Stellen, hier wird etwas beglaubigt, würde ich fast behaupten. Wer waren die? Die erste Stelle, das sind ja die Jünger des Johannes. Die waren in Ephesus, die haben noch nie was vom Heiligen Geist gehört. Sie hatten die Taufe des Johannes, die Taufe der Buße, und sind weitergezogen. Nie was weit davon gehört. So, auch sie, durch die Taufe auf Christus hin und indem die Jünger das bestätigten, wurden sie hineingenommen in die Familie. Das zweite war ein Römer, Cornelius, ein Heide. Der hatte auch kein Anrecht darauf. Aber Gott bestätigt es, indem Cornelius den Heiligen Geist bekommt, sichtbar, und die Juden sehen es und sind erstaunt, entsetzt, kann man sagen. Ein Heide wird genau die gleichen Gaben gegeben wie wir. Und Petrus bestätigt es. Auch Heiden, ihr gehört dazu. Das dritte, das sind die Samariter, ein Mischvolk, wo die Juden keinen Kontakt mit hatten. Sie sind gläubig geworden. Durch Philippus, meine ich, sind sie gläubig geworden. Was macht man jetzt mit diesen Verachteten? Johannes und Petrus gehen dahin, schauen sich das an und sagen, ja, ihr gehört dazu. Werden die Hände aufgelegt. Auch ihr gehört in unsere Familie rein. Und das erkennen wir in diesem. Hände auflegen ist gut. Nichts Verwerfliches dran. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Auf jeden Fall, ja und Amen. Aber die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die Rettung, geschieht in dem Augenblick, wo ich zu Jesus ja sage. In dem Augenblick gehöre ich dazu, bin ich versiegelt. Ich bin sein Eigentum. Und das ist das Schöne an der Sache. Wir dürfen, während wir hier leben, vielleicht Angst haben, wenn wir um uns schauen, dürfen wir diese Hoffnung haben. Wir gehören dazu. Es kann nur besser werden. In allen weiteren Briefen ist immer die gleiche Botschaft, wie auch in Epheser 1,13. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudensbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Das ist die Botschaft in allen Lehrbriefen. Die Rettung oder Verdammnis liegt auch in unserer Verantwortung. Wir müssen ja sagen. Gott hat alles getan von seiner Seite, aber wir müssen es annehmen. Wir müssen es annehmen. Er ermöglicht es uns. Ich kann es nicht annehmen, wann ich möchte. Das kann ich nicht. Ich bin tot. Ich bin in meinen Sünden tot. Aber Gott schenkt eine Möglichkeit, wo er durch den Heiligen Geist in mich hineinspricht, in mein Herz und fragt, willst du? Und Gott ist nur ein Gebet entfernt. Ich muss es nur annehmen. Und es verändert sich alles. Ich war auf dem Weg ins Grab und plötzlich werde ich wiederbelebt. Ich gehöre dazu. Und so könnte man noch vieles und vieles und vieles sagen. Aber es gibt noch eine weitere Aufgabe, die der Heilige Geist tut. Und dann komme ich auch zum Ende. Der Heilige Geist ist, wenn wir zu ihm Ja gesagt haben, ist er derjenige, der uns führt und leitet. Er ist in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, steht in 1. Korinther 6, Vers 19. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Er führt und leitet uns. Jesus sagt auch, ich werde gehen, aber ich werde ihn senden, als Tröster, als Unterweiser. Er wird von meinem nehmen und wird euch daran erinnern, was ich gesagt habe. Er weiß, wir Menschen sind vergesslich. Er wird euch daran erinnern. Er legt noch einen drauf. Er wird euch sogar mehr sagen, als ich euch heute gesagt habe. Weil ihr seid gar nicht mehr fähig, es alles aufzunehmen. Irgendwann mal können wir nicht mehr. Auch wenn die Nachrichten noch so gut sind, wir können einfach nicht mehr aufnehmen. Und Jesus wusste das. Er sagt, ich schicke den Heiligen Geist. Und er wird euch nach und nach, nach eurer Fähigkeit, wird er euch Geheimnisse offenbaren. Ich glaube, beim Wort Geheimnis klingelt's, oder? Paulus, wie viele Geheimnisse hat er offenbart? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und dann erzählt er. Siehe, ich sage euch noch ein Geheimnis. Und dann öffnet er noch etwas. Durch den Heiligen Geist zu gegebener Zeit unterweist er uns. Aber, die Bibel ist abgeschlossen. Wenn euch heute einer ankommt und sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, dann wäre ich vorsichtig. Da wäre ich sehr vorsichtig. Die Bibel ist abgeschlossen. Die Botschaft ist da. Er hat es durch seine Apostel, hat er uns alles gesagt, was wir wissen müssen. Ist alles da. Und das Leben im Geist, das ist etwas Schönes. Das ist etwas Schönes. Wir als Menschen, wir sind ja gar nicht fähig, richtig zu beten. Das können wir gar nicht, weil wir immer noch im Fleisch leben. Aber weil er in uns ist, befähigt er uns. Wir beten den Heiligen Geist nicht an. Also ich kenne keine Stelle aus dem Neuen Testament, wo zum Heiligen Geist gebetet wurde. Ich kenne keine. Wenn ihr eine kennt, sagt es mir bitte. Der Heilige Geist ist nicht Gegenstand des Gebets, sondern er ist die Kraft, in der wir beten, in der wir wandeln. Und es ist sehr wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Das kann man nicht oft genug sagen. Es ist sehr wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Ich kann eine Vorliebe für Autos haben. Ich kann die Straßen fegen und sie noch so sehr mögen. Aber wenn ich die Straßenschilder nicht erkenne, dann wird's kritisch, oder? Ich kann sagen, ich liebe Jesus. Ich rede darüber, ich habe zwar keine Ahnung was, aber ich rede darüber. Mein Gefühl sagt mir schon das Richtige. Sehr gefährlich. Es geht nie um mein Gefühl. Gott sagt, ich will eure Opfer nicht. Die Brandopfer, zweitrangig, aber die Gotteserkenntnis, die ist mir wichtig. Gott will Beziehung mit uns haben. Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Und aus dieser Beziehung heraus fahren wir bei 70-70 und nicht 120 oder 30. Gott will, dass wir ihn erkennen. Und durch den Heiligen Geist erfüllt sich auch Philipper 1,6. Ich bin ganz sicher, sagt Paulus, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tod weiterführen und vollendet wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Das ist unsere Erwartung. Er hat das Werk angefangen und er wird es auch vollenden, wenn wir ihn wirken lassen. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Vater, wir können dir nicht genug danken für all das, was du für uns Menschen getan hast. Du bist es, der diese Mauer durchtrennt hast. Du bist es, der diese Tür hineingesetzt hat, durch das Blut deines Sohnes, dass wir zu dir rüberkommen können. Dass wir, während wir hier auf dieser Erde noch leben, schon versiegelt worden sind als dein Eigentum. Und wir dürfen uns auf diesen Tag der Erlösung, dürfen wir uns freuen, jeden Tag. Wir dürfen hier uns erfreuen, aber es kann nur besser werden. Denn du führst uns einer Zukunft entgegen, die für uns unvorstellbar ist, unvorstellbar schön. Und ich möchte dir heute schon dafür danken, dass auch ich dazugehören darf. Und ich möchte dich auch bitten, dass du durch den Heiligen Geist jeden Hörenden ansprichst, ihm die Kraft schenkst, ihm es ermöglichst, wirklich diesen Schritt zu tun. Weil das, was für all die, die dich ablehnen, was auf sie zukommt, das ist schrecklich nicht der richtige Begriff. Da gibt es keinen Begriff für. Es ist etwas, was die Menschheit noch nicht gesehen und noch nicht erlebt hat. Dein Zorn, und du sagst doch in deinem Wort, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es wird schrecklich sein. Schenk du Gnade für jeden Zuhörer, sich wirklich diese Frage zu stellen und die richtige Antwort zu geben, solange es noch heute heißt. Danke dir für alles. Amen.